Also ich lese ihn heute aus zwei Romananfängen vor. Erster Roman ist der Hungertuch, 2000 erschienen. Und der zweite Roman, Almanach, der ist erst im Entstehen begriffen. Also vielleicht zuerst zu diesem Hungertuch. Der Untertitel heißt Unliebes Geburtskriminal, Lebensgotteslästerer, Irrenhaus und Sterbegeschichten aus dem Nachlass eines Abendländers. Im Grunde eine Liebesgeschichte, die vielleicht hätte gelingen können. Dieser Abendländer, das ist Pius Roos, das ist ein Arzt, der ursprünglich zuerst Geschichte studiert hat, dann eine Zeit lang in einem psychiatrischen Klinik verbringen musste. Der redet mit, im letzten Lebensjahr, redet mit sich selber. Er schreibt für sich selber und er erfindet Geschichten und Figuren, in denen er sich selber und seine Philosophie spiegelt. So, ich muss vielleicht noch sagen, die Vorfahren mütterlicherseits, die hießen Bessler, das kommt da zuerst jetzt vor. Im Anfang war das Wort. So begann Kluser jeweils, wenn er das Hungertuch im Talmuseum erläuterte. Was weiß unser einer? Was du, was ich, was wer? Im Urknall vor 15 Milliarden Jahren explodierte das All. Unvorstellbare Energien blähten unzählige Materiewelten auf. Und vor 5 Milliarden Jahren dann unsere Sonne, unsere Welt. Morgenwarts und Abend ein Erdentag. Auf dem Berg La Silla in der Wüste Atacama, aus deren Boden seit Anbruch der letzten tausendstel Sekunde dieses Erdentages Kupfer, Silber, Nitrat, Borax und Salpeter gebuddelt werden, haben Astronomen eine Sternwarte gebaut, gewaltige Fernrohre installiert und jetzt einen Planeten entdeckt, der möglicherweise unserer Erde gleicht, als ihr Tag anfing. Er kreist um Beta Pictoris, einen noch sehr jungen Fixstern, nur 52 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt. Immer neue Welten entstehen und verfallen im All. Lese ich. Wird in Jahrmilliarden ein belebter Planet eine neue Erde um Beta Pictoris kreisen? Wird und ist und war das Wort im Anfang wie am Ende? Josef Maria Klusers Vorträge gipfelten stets im Weltgericht. Umgraben wäre besser als grübeln, rügst du. Hier nicht in Atacama, nicht auf La Silla, nicht auf Beta Pictoris. Diese Dachwohnung hat keinen Garten, entgegne ich. Warum nicht am Klosterweg? Zeit hättest du jetzt. Zeit genug seit nunmehr einem Jahr. Kein Patient erwartet dich mehr. Auch Kluser ist nun verstorben. Warum nicht den Garten am Klosterweg selber bestellen, statt vermieten? Die eigenen Beete kehren, unser Wurzelreich. Jetten, bis der Rücken und die Arme schmerzen, pflanzen und wässern. Hier nicht auf La Silla, das wäre gesünder. Stundenlang lesend im Sofa sitzen oder am Fenster stehen und grübeln, da verliert man sich, du dich, ich mich. da wird man doch nervös, halluziniert, hört sogar wieder Stimmen in seinen vier eigenen leeren Wänden. Unsinn, widerspreche ich. Jetzt vielleicht eine Zwischenbemerkung. Der Ross ist sein letzter Patient. Er ist Arzt und er ist sein letzter Patient. Und er weigert sich, den Garten zu kehren, sondern schreibt einen einzigen Satz, der geht über anderthalb Seiten. Und das ist eine Nacherzählung der Genesis. Ein einziger Satz. Es ward Morgen und Mittag und ward Nachmittag um die vier, da erschuf Gott laut Moses, der 400. Sekunden vor La Silla geboren werden wird, den Himmel und die Erde, riesige Materieklumpen karambolierten, zersplitterten, fusionierten mit ungeheurer Gewalt. Und es ward hell, wenn die Sonne aufging, und dunkel, wenn der Mond glänzte am Himmelsgewölb. Die Erde aber war kahl und leer, eine öde Wüste, umbrandet vom Meer. Und Gott sah, dass gut war, was Gott schuf. Kontinente marsten, Vulkane spien, Wirbelstürme tobten, Gebirge türmten auf. Und im Drange, sein Werk voranzubringen, belebte Gott das Wasser, das Land und die Luft. Aus samenbergendem Gewächs wurden Pflanzensträucher Bäume und trugen samenreiche Früchte. Aus Meeresgetier, das die Fluten ans Land spülten, wurden Reptilien, Echsen, Vögel. Aus wirbellosem Getier wurden Wirbeltiere, die teils heranwuchsen zu unerhörter Kraft und Gefräßigkeit, Geschwindigkeit und Größe. Blind wurde fortgepflanzt, getötet, gefressen, geruht, gezeugt, verendet. Und wieder sah Gott, dass gut war, was Gott schuf, das Sterben auf dem Erdenrund, wenn Gletscher wuchsen und Dürren wichen, die Anpassungsfähigkeit neuen Lebens, wenn Gletscher schmolzen und Dürren kamen, das Jagdgeschick und die Schlagkraft des Getiers beim Angriff, seine List bei der Tarnung, seine Beweglichkeit beim Fliehen, seine Waffen und die Konstitution fürs Überleben. Millionen von Arten entstanden, Millionen von Arten verschwanden. Darob verstrich die Zeit. 26 Mal raffte ein großes Sterben die Mehrzahl der Arten hinweg, und 26 Mal trat eine Vielzahl neuer Arten in die entstandenen Lücken. Und immerfort sah Gott, dass gut war, was Gott schuf. Da fiel 6,7 Minuten vor La Silla der Tod vom Himmel, urplötzlich schoss, vielleicht nicht zum ersten, vielleicht nicht zum letzten Mal, ein Meteorit von mehreren Kilometern Durchmesser mit mehreren Kilometern pro Sekunde im Maßsystem von La Silla auf die Erde und hätte sie beinahe gespalten. Zerberstend bohrte er sich in ihre Eingeweide und wühlte glühendes Magma auf. Es erbebten und erzitterten die Lebensräume. Vulkane ejakulierten ungeheure Mengen Lava und Gase, die sich mit Wasserdämpfen aus erhitzten Meeren vermengten. Inseln versanken und Sturmfluten peitschten über die Küsten. Berge krachten auseinander und Regenfälle stürzten herab wie Wildbäche. In Kürze regnete es sogar Asche, welche das Licht und den Himmel verdunkelte. Die Sonne entzog sich, Winter brach aus, ein langer, kalter Winter und ein großes Sterben unter allem, was noch keuchte und fleuchte und vegetierte, aber in Resten überlebte, dem Tode zum Trotz sich weiter entfaltete, sich von Art zu Art verzweigte, verästelte, verfeinerte, von Neuem wurde in Gewässern, an Küsten, auf Feldern, in Wäldern und im Gebirge getötet, gefressen, geruht und blind verendet, von Neuem wurde geleicht, gebrütet, gezeugt und nun auch säugend aufgezogen, während die Minuten verstrichen, es 30 Sekunden vor La Silla ward und Gott noch immer sah, dass gut war, was Gott schuf, gut, doch nicht vollendet. Daher fasste Gott die wildernden Horden des Ramapithecus africanus, unter welcher Bezeichnung sie Eingang in die Lexika von La Silla finden werden, ins Auge. Vielleicht erst nochmals 15 Sekunden später die Horden des Homo habilis in den fruchtbaren Ebenen, die man heute Ostafrika nennt. Odem hauchte Gott ihnen ein und sie begannen zu staunen, ob dem Himmel und der Erde in all ihrer Zierde und Pracht, begannen zu stammeln und Werkzeuge zu schaffen. Und Gott sah, laut Moses, dass alles, was Gott geschaffen hatte, sehr gut war, heiligte den Rest des Tages und legte sich hernach zur Ruhe. Und ein bisschen später schreibt da dieses Ich wieder auf Befehl seines Arztes: Unausweichlich trifft auf Besslersche Spur, wer in der Talresidenz spaziert. Im Beinhaus der Residenzkirche St. Paul hat sich ein Honorius Theobald Bessler 1596 mittels Inschrift als Erbauer verewigt. Auf der 5 Meter hohen Säule im Besslerbrunnen vor dem Turm stand bis 1895 die Sandsteinstatue eines Pannerherrn namens Bessler und bewachte den Turnplatz und das Regierungsgebäude. Seither schaut dieser Pannerherr wachsamen Blicks vom obersten Treppengiebel des Talmuseums nordwärts über die Talebene zum See. Im Talmuseum starrt ein anderer gepanzerter Bessler martialisch in den Waffensaal auf die dort aufgestellten Apostelkanonen. Und stöbert man ungehorsam im Talarchiv, statt den medizinischen Rat von Ruß spazierend oder wandernd zu befolgen, stößt man auch hier unweigerlich auf irgendwelche Bessler. Der jüngste und letzte des Geschlechts heiratete, die jüngste und letzte des Geschlechts heiratete einen Seestädter Apotheker namens Heinrich Roos, der bereits in den Jahren war. Sie, die Mutter, stirbt im Kindbett. Das Kind wird der Obhut einer ledigen Tante der Verstorbenen anvertraut, Emerentia, der Nichte des gewesenen Talresidenzpfarrers Peter Bessler. Sie vertritt Mutters Stadt an dem Kind im Haus am Klosterweg oberhalb des Friedhofes von St. Paul. Hin und wieder kommt der Vater von Seestadt angereist und holt den Buben, er heißt Pius, für Tage zu sich. Das gefällt Emerentia gar nicht. Klammer. Oder deute ich mich erinnert, ihre unfreundlichen Begegnungen falsch. Klammer geschlossen. Der Apotheker hat berufliche Pflichten, wird möglicherweise sogar nachts beansprucht. Wie kann sich so einer um den kleinen Pius kümmern? Außerdem ist er Freigeist. Obwohl er bei der Predigerkirche wohnt, betritt der Apotheker Heinrich Ruess, Emerentia hat es in Erfahrung gebracht und mich später vor solcher Gottlosigkeit gewarnt, die Predigerkirche nie oder höchstens zu Konzerten. Und hängt nicht ob dem Klavier in seinem Wohnzimmer eine Fotografie des Anarchisten Bakunin. Der kleine Pius aber fährt gerne mit dem Vater nach Seestadt. Er liebt ihn, er vergöttert ihn und findet ihn eines Morgens tot im Wohnzimmer. Herzversagen. Pius, damals 8, muss ärztlich beruhigt werden. Wochenlang redet er kaum ein Wort. Nach Seestadt kommt er erst wieder als intern logierender Gymnasiast des Ambrosianischen Instituts, als angehender Theologe. Doch wählt er schließlich Geschichte, nicht Theologie. Nach Emerentia Besslers Tod. Schreib weiter. Nun, er erbt das Haus am Klosterweg und studiert jetzt Medizin. Berufstätigkeit, teils in Kliniken, teils in Praxen, in Seestadt und im Hinterland von Seestadt. Kurze Ehe mit Leonie Roth, die, schwanger im 7. Monat, tödlich verunglückt. Danach übernimmt Ruess die frei werdende Praxis von Dr. Bernhard Kieliger in Bärfeld. Schreib, brummst du ärgerlich, aber keinen Nachruf. Man wird alt, sage ich. Das liest sich gerade so, als wäre unser einer schon gewesen. Geschichte höchstens noch von musealem Interesse. Und jetzt klappe ich das Buch dazu. Und nehme da ein, also dieser Roman ist wirklich erst im Entstehen begriffen. Und ob das dann der Romananfang sein wird, schlussendlich, das steht noch in den Sternen geschrieben. Der Arbeitstitel heißt Almanach und der Untertitel, ich schreibe immer lange Untertitel, den muss ich dann erst noch erfinden. Es war einmal in unserer Zeit ein Alternder, der seit langem alleine hauste, zuletzt als Archivar und Kalenderredaktor arbeitete und dann versuchte, trotz bisher gescheiterter Anläufe Ordnung in sein privates Sammelgut zu bringen, Dokumente, Bilder, Buchexzerpte, Zeitschriftenausschnitte, Briefe, eigene Entwürfe, die ihn noch nicht ganz misslungen dünkten, und zahllose Zettel mit flüchtigen Notizen, Skizzen oder Notizen über Beobachtungen, Eindrücke, Erinnerungen. Und wenn der scheue Gehrig nicht gestorben ist, so leben er und der, der ihn sich vorstellt, immer noch. Der Roman hat dann Kapitel. Das erste Kapitel ist A, aus dem lese ich jetzt, und das letzte ist dann Z. A bis Z. Danke. Am späten Nachmittag, bevor anderen Tag, ja, ich muss vielleicht der Moderatorin nur sagen, sie soll mich dann bremsen, wenn ich sie aufhören. Weil ich da nicht immer muss auf die Uhr schauen. Gut. Am späten Nachmittag, bevor anderen Tags früh morgens der Zügelwagen vorfahren würde, um die in der künftigen Wohnung verwendbaren Möbel, den kargen Hausrat und die in den beiden großen Zimmern gestapelten Transportschachteln mit dem darin verpackten, schließlich doch nicht in den Abfall geworfenen Sammelgut und den Büchern, die er nicht verschenken oder entsorgen wollte, abzuholen und in unseren Flecken zu zügeln, lief Gehrig nochmals den Spazierweg ab, der ihm in Seestadt der liebste gewesen war. Von der Altgasse zur Marktbrücke, durch die Altstadt zum Bahnhof und von dort über den Pfieferplatz zurück in seine Wohnung. Das Wetter war kühl, trüb, neblig, nicht ungewöhnlich in dieser Stadt, selbst im Frühsommer. Neben dem Anschlagkasten beim Portal der Predigerkirche stand auf einem Plakat in großen, noch aus 5 Metern Distanz lesbaren Lettern: Der Geist des Herrn erfüllt den Erdenkreis. Eine Behauptung, dachte Gehrig. Noch das Bild im Kopf, das er im Kiosk am Pfieferplatz auf dem Umschlag eines internationalen Magazins gesehen hatte. Den Atombombenpilz von Nagasaki im Jahr 1945. Der Spruch drücke einen Wunsch aus, einen frommen, wohl einem Psalm oder dem alttestamentlichen Buch der Weisheit entnommen. Vor kurzem hatte man Pfingsten gefeiert. Hoffnung, sie sterbe zuletzt, laut einem geflügelten Wort. Ein realistisches Wort. Was es denn noch zu hoffen gäbe, wenn man stirbt? Gehrig, der sinnend weiterging, wäre um eine Antwort verlegen gewesen, hätte jemand gefragt, ob er glaube. Er kam zu einer Baustelle, die ohrenbetäubend lärmte. Die Schutzhelme der Arbeiter riefen ihm seinen vor 20 Jahren verstorbenen Vater ins Gedächtnis. Der hatte an Werktagabenden nach Hause kommend einen Schutzhelm auf den Schuhkasten gelegt, dann die groben Werk- gegen Hausschuhe getauscht. Feierabend. Auf der Durchfahrtsstraße, von der die Altgasse nordwärts abzweigt, staute sich der Verkehr. Auto hielt hinter Auto, wie meistens nach Arbeitsschluss in vielen Betrieben. Ein Mercedes hupte nervös, was Gehrig der Erinnerungen nachhing aufschreckte. Und in der Altgasse, kurz vor der Nummer 8, wo er 12 Jahre lang alleine gehaust hatte und morgen nun auszog, überfiel ihn wie ein plötzlicher Stromausfall, der nachts die Leselampe löscht und das Sehvermögen erstickt, eine Vorstellung. Nichts sei da. Keine Altgasse, keine Wohnbauten, kein Bürgersteig, keine Autos, keine Fahrräder, nichts. Kein Mensch, kein Tier, kein Quartier, weder eine Stadt noch ein Nebeldunst, weder eine Erde noch eine Welt, gar nichts. Angstvoll ballte Gehrig die rechte Faust, wie gelähmt, hob aber die linke Hand zur Stirne, presste die Kappen der 5 Finger darauf, schloss die Augen unter den Brillengläsern, verkrampfte die Lider, strich im Dunkeln die Fingerkappen zueinander über die Stirnhaut zur Nasenwurzel und sperrte die Augen wieder auf. Die Haustüre der Nummer 8 war da. Gewiss. Und ebenso die Briefkastenwand im Hauseingang. Trotz verfestigter Gewohnheit beim Eintreten öffnete er sein Kästchen nicht, schaute nicht einmal durch den Schlitz, ob etwas darin sei, sondern stieg sogleich die Treppe hoch zum dritten Stockwerk. Irritiert. Als fasste er Halt, setzte er Fuß um Fuß energisch auf die Stufen mit klopfendem Herzen, eine Beengung im Hals, und schwindlig werden wollte ihm auch, weswegen er zum Treppengeländer griff, die Haut der rechten Hand war feucht, atmend wie beim Wandern auf einem steilen Bergpfad erreichte er die Wohnungstüre. Drinnen im großen Zimmer setzte er sich in den Lesesessel, legte die Unterarme auf die Lehnen und verschnaufte mit geschlossenen Augen. Gar nichts. Das ist ja nicht denkbar, dachte Gehrig. Denn wenn ein Gehirn sich vorstellt, dass da nichts sei, so wenigstens dieses Gehirn, andernfalls käme die Vorstellung überhaupt nicht zustande. Diesen Gedanken hing er lange nach, im Lesesessel ruhend, müde, fast erschöpft. Das verwunderte ihn nicht, sah er doch im größten Zimmer, wo er saß, und durch die offene Türe im anschließenden zweitgrößten Zimmer die bereitstehenden Transportschachteln. Zu viel Zügelgut oder zu wenig. Während Tagen hatte er aussortiert und verpackt und dabei sich scheltend gelitten. Nicht in der kleinen Küche und im Waschraum mit Dusche und Toilette, da war nur Verbrauchsmaterial zu entsorgen oder zu behalten. Aber im Schlafzimmerchen und in den beiden großen Zimmern, Gehrigs Archivierungsarbeitsbibliotheks- und Verweilräumen. Die Wände nun leer, keine aus Zeitschriften ausgeschnittenen Bilder mehr, die daran geheftet waren, keine Zeichnungen, Karikaturen, Stiche, keine Weltkarte, Europakarte, Landeskarte und kein Stadtplan. Nichts mehr. Warum, schalt er sich wieder, habe ich nicht schlechterdings alles, was da hing, in einen Abfallsack gestopft und gestern rechtzeitig vor der städtischen Güsselabfuhr im Quartier zum Bürgersteig hinuntergetragen. Ohne Zögern zumindest die Notizzettel, die während oder nach Lektüren und Spaziergängen und Eisenbahnfahrten pro Memoria an die Stecktafeln in den beiden großen Zimmern geheftet worden waren, teils vor Wochen, Monaten, Jahren. Hätte er es getan, würde er jetzt schwanken zwischen Selbstlob und Reue. Einerseits habe er die Kraft aufgebracht, den Schlussstrich unter seine Redaktionstätigkeit endlich entschlossen zu ziehen. Andererseits seien diese bekritzelten Zettel nicht einzig zu dem Zweck an die Stecktafeln genadelt worden, um redaktionelle Ideen für den Almanach vor Augen zu haben. Dass er ein irgendwie süchtiger Sammler sei, mochte Gehrig nicht zugeben. Er sammle, ja, aber sortiere Gesammeltes, hin und wieder, gerade jetzt beim Zügeln. In einen Abfallsack schmeißen können hätte er zum Beispiel die bebilderten Postkarten, deren Motive ihn zwar historisch oder ästhetisch interessant dünkten. Gelungen war es ihm nicht. Nur der Schweigende hört. Von diesem großlettrigen, aus einer Druckschrift ausgeschnittenen Spruch an der Wand neben dem Arbeitstisch hatte er sich auch nicht zu trennen vermocht. Von den anderen Sprüchen und den Stecktafeln und den Wänden der beiden großen Zimmer und des Schlafzimmers immerhin zwei oder drei in einen Abfallsack geschmissen. Zu forsch, sann Gehrig zweifelnd. wäre der Verlust von Gruppenaufnahmen mit Verwandten und Schulklassen, die auch ihn zeigten, kein zu verschmerzender. Doch befand er, anders als vor 3 Tagen, als er solche Fotografien in die nächststehende Transportschachtel legte. Sein Erwägen, wenngleich nur kurz, sich von Leithelden der Verwandtschaft und sogar der Eltern zu trennen, hatte er heftig mit lauter Stimme wie zur Abbitte gescholten und warf sie sich stumm auch jetzt wieder vor. Danke für mich.
Das war Martin Stadler, aufgenommen am 24. September an den Appenzeller Literaturtagen 2011 in Wald.